letzten Jahr habe ich mal Dave Holland getroffen und der guckte mich an und sagte so, irgendwie kenne ich dich. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Dave, Fabrik. Und dann ging so ein Strahlen durch sein Gesicht und er sagte, ja, waren das schöne Konzerte. Also die Leute sind da wirklich gerne hingekommen.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sitzen wieder in der Hamburger Neustadt, schauen hinaus in den blauen Hamburger Himmel und haben einen Gast, eine Gästin, wenn man gendern würde, Mücke Quinkhardt. Hallo Mücke.
Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Freut uns, dass du da bist. Wir erzählen gleich ganz viel zu dir. Dich kennen Leute, die auf Jazzkonzerte gehen, meistens nicht. Aber alle, die auf der Bühne stehen in Hamburg, kennen dich fast immer schon. Du hast sehr viel gemacht in den letzten 40 Jahren, würde ich sagen. Sagen wir gleich mehr dazu. Ich frage mich erstmal, wie würdest du dich bezeichnen? Gibt es einen Ausdruck für die Arbeit, die du machst? Kann man das auf ein Wort verkürzen?
Ich sage oft, ich bin ein Fossil der alternativen Szene. Wobei, also Fossil irgendwie durchaus was für mich sehr Lebendiges ist und auch sehr Bewegliches. Aber ich bin einfach, mein Leben ist geprägt von der Arbeit für die alternative Szene. Und das ist auch das Einzige, was mich wirklich immer interessiert hat. Der, sage ich mal so, gestandene Kulturbetrieb hat mich nie interessiert.
Der gestandene, die großen Bühnen?
Ja, oder die großen Agenturen oder also so das. Also kommerzielle Kultur hat mich nicht so interessiert und die gestandenen Bühnen auch nicht, weil das waren mir immer alles zu sehr Behörden.
Ja, ich finde auch Fossil wird dem gar nicht gerecht. Weißt du, als ich hierher gekommen bin, hat, glaube ich, einer der ersten, mit dem ich Kontakt hatte, war Ingolf Burkhardt und der hat sofort gesagt, ah, du musst gleich Mücke sagen, dass du da bist.
Und nach Hamburg kommt als erstes, bevor man noch zur Behörde geht, geht man zu Mücke.
So viele haben mir das gesagt, wir müssen nicht Mücke vorstellen, weil die weiß hier alles, was passiert und so. Und ich kenne nicht viele Städte in Deutschland, in denen es so eine Instanz oder Institution oder Person gibt, die so viel vereint, was im Jazz passiert. Und das ist so schön und das ist so schön für eine Stadt. Und ich finde, das macht auch ein bisschen so die Jazzszene in Hamburg auch irgendwie einzigartig.
Man muss dazu sagen, Mücke hat das Jazzbüro Hamburg als Geschäftsführerin geleitet bis gestern. Wir zeichnen am 1. Oktober auf und am 30. September ist Mücke offiziell ausgeschieden.
Genau, ich schreibe gerade Farewell-Mails. Ich bin noch nicht durch, aber ich gehe heute, den Tag heute, sonst habe ich mir dafür freigehalten, Farewell-Mails.
Ich wollte gerade sagen, du schreibst schon deine Memoiren. Das wäre
nein, bitte nein.
Wir hören uns an, was wir zu dir recherchiert haben. Mücke Quinkhardt in 30 Sekunden. Felix, bitte.
Mücke Quinkhardt ist Kulturproduzentin, Lehrerin und Jazzliebhaberin. Nicht zuletzt ist sie allen in Hamburg bekannt, die versuchen, in der Jazzszene einen Fuß in die Tür zu bekommen. Seit den 80er Jahren organisiert sie Kulturveranstaltungen, so zum Beispiel auf Kampnagel und in der Fabrik in Altona. Später leitete sie das Jazzbüro Hamburg. Sie hat Buchläden betrieben, Pressearbeit für ein Kino gemacht und eine Fotografieagentur geleitet. Von 2007 bis 2010 war Mücke außerdem die Chefin einer Musikschule in Tansania.
Alles richtig, Mücke?
Nein.
Okay, sehr gut.
Wer hat die Recherche gemacht?
Also ich habe für Bilderberg gearbeitet, aber ich habe sie nicht geleitet. Das war Silvi.
Ah, okay.
Silvi war meine Chefin sozusagen.
Das war deine Freundin Silvi. Ja.
Das war meine Freundin Silvi. Und ich bin die erste Intendantin von Kampnagel, gemeinsam mit Hanna Wurzig. Also ich habe da nicht nur, also das ist schon wichtig. Also ich habe sozusagen den freien Spielbetrieb auf Kampnagel mitbegründet.
Also genau, damals gab es, glaube ich, den Ausdruck Intendantin noch nicht, oder wie war das?
Nee, wir haben uns Dilettants genannt. Und wir haben das auf Werkvertrag damals gemacht, also auf eigenes Risiko. Wir hatten genauso viel Geld für die 48 Wochen des Jahres wie Dieter Jänicke für 4 Wochen Sommertheater.
Dieter Jänicke war?
Damals Intendant vom Sommertheater.
Ah, okay. Das hieß damals Sommertheater und nicht Sommerfestival?
Ja.
Ah ja. Und da habt ihr aber auch schon alles gemacht, also alle verschiedenen Kunstformen miteinander?
Alles, ja.
Aber mit viel weniger Budget.
Ja, wir hatten 300.000 für ein Jahresbudget.
Ja. Ich weiß nicht, was heute das Budget ist von Kampnagel. Kann man alles recherchieren?
Knappe 3 Millionen.
Ja. Wie war das damals auf Kampnagel? Lagen da überall noch irgendwelche rostigen Kranbauteile rum oder sowas?
Ja.
Das ist eine ehemalige Kranfertigungs.
Genau. Wenn du durch den Hafen fährst, siehst du noch Kräne, auf denen Kampnagel steht. Und einer der Prototypen steht ja auch immer noch auf dem Gelände. Und also das war die Maschinenfabrik N&K, die Willy Bredel beschrieben hat in seinen Romanen in den 20er Jahren. Nagel und Kamp. Und dann seit den 60er Jahren oder so war es, hat Still das Gelände übernommen, hat Gabelstapler gekauft. Und dann lag das brach, kam das Schauspielhaus und suchte Ausweichspielstätten für die Kirchenallee. Und die haben es damals sozusagen urbanisiert, also brauchbar gemacht für Theater. Und als sie zurückgingen, war dann die Stunde, dass also schon immer dazwischen gab es so Festivals, wo die freien Theater das gezeigt haben, dass wir das Gelände bespielen können. Und dann haben 86 Kanahutzig und ich den laufenden Betrieb übernommen, nachdem wir zwei große Sommertheaterfestivals gemeinsam gemacht haben.
Und du hast dich auch immer schon für Tanz und Performance interessiert und warst da irgendwie auch prädestiniert oder kam das erst zu dieser Zeit, als du dich mit Tanz?
Ja, nee, ich hatte vorher schon Straßentheaterfestivals organisiert in der Innenstadt, so Straßentheaterreihen. Ich selber bin ja Sportlehrerin und hatte als Schwerpunktfächer Skifahren und Tanz. Bin die erste Frau Hamburgerin, die afrikanischen Tanz unterrichtet hat in Hamburg. Und habe mich daher immer für sowas interessiert. Und ja, und dann wurde ich einfach gefragt, ob ich Lust habe, das mit Hannah und sich zu machen. Und die hatte natürlich viel mehr, Expertise, was so die Programmplanung anbelangt. Und ich war mehr auf der organisatorischen Seite, habe ich mir die drauf geschafft.
Du hast nebenbei aber an einer Schule auch gearbeitet.
Nee. Ich hätte 2 Jahre aufs Referendariat warten müssen oder 3 und meine Kommilitonen, die sind dann irgendwie haben sich dann Arbeit irgendwie in, weiß ich nicht, Versicherungsbüros und sonst was, EDV oder so, wohin es sie aber verschlagen hat und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf.
Und so also ein Dasein als Lehrerin abgesichert?
Nee, das war mir, die Praktika in der Schule haben mir schon gesagt, unterrichten ist gut, Schule ist nicht die Institution, in der ich jemals glücklich werden würde.
Aber wie man so schön sagt bei Lehrern, eine natürliche Autorität, die hast du ja eigentlich. Dafür wärst du vielleicht noch.
Ja, ich glaube auch, ich wäre mit Schülern gut klargekommen. Ja. Ich habe auch viel unterrichtet. Ich habe damals für den Verband für Turnen und Freizeit Übungsleiterinnen ausgebildet. Also Frauen, die lange Zeit zu Hause waren und die über solche Tätigkeiten wieder zurück in den Beruf gefunden haben. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Aber erzähl mal von Kampnagel damals. Ihr habt dann auch schon Jazzbands gebucht? Gab es da erinnerungswürdige Abende?
Also ich weiß, dass wir ein Sommertheater begonnen haben mit einem Konzert des Vienna Art Orchesters. Wir haben damals schon auch legendäre Abende mit der Big Band gehabt. Auch mit Jandl noch selbst. Der NDR Big Band, genau. Und dann hatten wir eine ganz spannende Reihe zu neuer Musik und zwar den Begriff neue Musik auch historisch betrachtet. Und neue Musik ist eben nicht etwas, was du in eine Dekade oder irgendwie bringen kannst, also du sagst, es ist neu ab 50, sondern das war so ein Ansatz, dass es schon immer neue Musik gab, also immer Musik, die aus dem bestehenden Rahmen rausfällt und eigentlich sozusagen die Grenzen, die gerade geltenden Grenzen der Musik sprengen. Und da haben wir so Konzerte gemacht mit Werken von Beethoven, Schönberg, bis dann in die Neuzeit rein. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Da war einer der Betreiber oder der Mitkuratoren, war der Schlagwerker Matthias Kaul, der gerade von Moment Musico, der in diesem Jahr leider verstorben ist nach langer Krankheit. Also mit dem Vladko dann auch ganz viel noch wieder arbeitet. Also da sind so Parallelen in die neue Musik rein und in die Avantgarde-Szene rein. Die sind schon sehr alt.
Eine Sache, die man lernt, die Steffi und ich auch gelernt haben und alle anderen in Hamburg, ist, dass bei meiner Mücke muss man immer so ein bisschen nachdenken, weil Mücke kennt jeden mit Vornamen, der irgendwie was mit Jazz zu tun hat in Hamburg. Und man muss dann immer die Transferleistung bringen und den Nachnamen sich überlegen, wenn man nicht so ganz in der Szene drin ist.
Ich bin auch am Lernen.
Genau. Vladko war jetzt?
Vladko Kutschan, ein Leiter der improvisierenden Abteilung in der Musikhochschule. Also da gibt es Jazz und dann gibt es aber nochmal die improvisierende Abteilung. Und Vladko arbeitet in dem Bereich, leistet ganz, ganz tolle Arbeiten.
Ich finde ja auch interessant Fabrik, weil wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, da hat ja so ein bisschen deine Jazz-Leidenschaft ihren Anfang genommen, schon Anfang der 70er als Teenager. Es gibt einen schönen Artikel auf jazz-moves.de von Hans Hielscher, der da darauf verweist, dass du als Teenager schon an der Tür gekratzt hat beim ausverkauften Konzert von Mikis Theodorakis.
Ja, das war eine schöne Geschichte. Könnt ihr da nachlesen. Ja, das stimmt. Also ich bin eigentlich wirklich erst spät zum Jazz gekommen, also mit 30 eigentlich erst. So überwiegend Klassikmusik, dann viel Singer-Songwriter, dann natürlich Rock-Pop. Damals wichtig Pink Floyd, Beatles, klar, das hat man alles mitgenommen. Ich glaube, mein erstes Jazzkonzert war Jacques Lussier, das fand ich dann aber auch schon ziemlich schnell langweilig. Und ich hatte mal einen Freund, der war blühender Blood, Sweat and Tears-Fan. Und das fand ich auch geil damals. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Und richtig zum Jazz, ja, bin ich wirklich erst in der Fabrik gekommen. Nachdem ich Kampnagel aufgehört habe und Horst Dietrich mich gefragt hat, darüber zu kommen, 1990. Und da kam das so. Und das war gepaart auch mit meinem sehr großen Wissen und meiner großen Leidenschaft auch für die damalige sogenannte Weltmusik, insbesondere die afrikanische Musik. Die ersten großen Konzerte von Yusuf Dur waren in der Fabrik.
Ja.
Wann war das? Wann hat er seinen...
Das war, es muss ja irgendwie zwischen 86 und, nee Quatsch, 90 bin ich in die Fabrik gekommen, zwischen 90 und 96.
Ja, 7 Seconds war irgendwie Anfang der 90er.
Ja, 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 ja. Also es gibt da eine schöne Geschichte. Wir hatten Yusuf Dur zum Jazzfestival eingeladen und es war rappelvoll. Und dann die Leute versuchten reinzukommen. Es war sehr eng, der Übertragungswagen vom NDR stand blöd und es war aber so, es war einfach eine Sicherheitsschleuse da vorne und dann kam so eine Gang von etwas angetrunkenen Senegalesen, die immer den Leuten die Karten aus der Hand geklaut haben und gesagt haben, das ist unser Künstler, wir müssen den sehen und verschwanden. Und eine natürlich aufgebrachte Menge. Und ich habe dann immer die Leute beschwichtigt und gesagt, kommt bitte jetzt hier hinten mit rein. Ich habe mir dann einen zweiten Einlassstempel geholt. Regt euch bitte nicht auf. Haut ihn nicht aufs Maul. Das ist genau das, was sie gerne wollen. Und bei uns kommt es jetzt auf 20 Leute mehr oder weniger in diesem Wirbel auch nicht an. Und habe die Leute dann hinten.
Es haben alle Platz gefunden.
Aber das war echt eine prekäre Situation, aber ich glaube, das war die einzige deeskalierende Lösung damals. Also ich weiß allerdings auch von Freunden, die nach Hause gegangen ist, witzigerweise war das ein senegalesisch-deutsches Ehepaar, denen haben sie auch die Karten geklaut und die sind dann ganz frustriert von dannen gezogen.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Lange vor personalisierten Tickets und so weiter.
Das stimmt. Da wurde auch noch geraucht.
Ja, und was mich ja immer so, was ich nach wie vor fasziniert in der Fabrik, wenn es wirklich ausverkauft ist, hat man ja leider so lange auch jetzt nicht mehr gesehen, aber dass halt dass das Publikum rund um die Band, über der Band angeordnet ist, das stelle ich mir auch ein bisschen gruselig vor. Ich denke immer, wenn da einer eine Bierflasche fallen lässt.
Aber es ist so schön. Ich finde ja wirklich, die Fabrik ist einer der allerschönsten Clubs in Hamburg, die ich kenne. Ich war bis jetzt erst zweimal da, um mir Konzerte anzuhören, aber es ist also auch gerade diese Galerie oben rum.
Ich kann das nur bestätigen. Also wenn das so richtig voll war, aber auch, also ab 200 Personen hat das funktioniert. Davor war es oft ein bisschen trist, aber auch selbst da konntest du mit Kerzen oder mit irgendwas irgendwie eine gute Atmosphäre schaffen. Es ist auch tatsächlich so, irgendwie im letzten Jahr habe ich mal Dave Holland getroffen und der guckte mich an und sagte so, irgendwie kenne ich dich. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Dave, Fabrik. Und dann ging so ein Strahlen durch sein Gesicht und er sagte, ja, waren das schöne Konzerte. Also die Leute sind da wirklich gerne hingekommen. Ja. Und Anwar Brahem, weiß ich noch, hatten wir auf den Hamburger Jazztagen. Und ihm war das sehr suspekt, ob das leise genug ist. Weil es eben natürlich die Oud wahnsinnig filigran ist und auch abzunehmen ist und es eben auch ein Mitschnitt war und so. Und da bin ich wirklich auf die Bühne gegangen und habe die Leuten gesagt, Leute, dem Künstler ist ganz mulmig und bitte passt auf eure Gläser auf, passt auf eure Flaschen auf. Mhm. Es standen Ordner neben den Zigarettenautomaten, es standen Ordner an den Klotüren. Ja, wir haben die Lüftung in der Bar abgestellt, die Kühlung und so. Und dann war es wirklich, du konntest echt eine Stecknadel fallen hören. Und er war dann total glücklich. Also mit dem Konzert und dem nachher auch der Aufnahme.
Ja, das ist ja eigentlich auch generell das, was viele Künstlerinnen sagen über ihr Auftritt in Hamburg, dass das Publikum eigentlich doch sehr aufmerksam ist. Natürlich dauert es manchmal ein bisschen, um sie aufzuwärmen. Ist ja auch ein Dauerthema so im Norden. Aber eigentlich diese Konzentriertheit, die ist schon, ich habe da auch John McLaughlin, glaube ich, gesehen. Da gab es auch, glaube ich, Schilder, Rauchen verboten. Das war auch noch so, muss dann Anfang der Nullerjahre gewesen sein.
Ja. Ich habe ein altes Interview mit dir gefunden, ich glaube auch in der Taz. Habt ihr das miteinander gemacht? Weiß ich gar nicht.
Ich bin ja erst 5 Jahre da.
Okay, wo du auch gesagt hast, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, dem Hamburger Publikum neue Acts nahe zu bringen und dass es einfacher ist, wenn sie jemanden schon kennen und den mögen, dann kommen sie auch immer wieder, aber dass sie oft nicht von Anfang an so neugierig sind. Würdest du sagen, dass das immer noch so ist?
Ja, leider.
Ja?
Ja, leider. Also dadurch, dass ich die Szene jetzt so aufgesplittet habe, was ich ja unheimlich gut finde, ja, dass es so viele Orte gibt, dass es nicht alles nur an einem Ort sich verortet, wird das vielleicht auch ein bisschen besser. Also zum Beispiel, ich glaube, ich habe immer schon daran geglaubt, dass man über bestimmte Reihen und über ein wirklich sorgsames Programmieren, also eine sorgsame Auswahl, durchaus auch Neues vorstellen kann und dadurch auch ein Vertrauen einfach aufbaut, ja, dass man das mal wagen kann. Also ja, wir hatten dann mal in der Fabrik zum Beispiel ein Format, das haben wir Laut und Luise genannt, wo wirklich so Grenzgänger wie Pascal Kummelat oder solche Leute irgendwie präsentiert haben. Und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, so da 150, 200 zu kriegen. Aber das war wahnsinnig schwierig.
Ja, nicht zuletzt bei den Jazz Open, die du ja auch schon sehr lange mitbetreust, die es seit 1996 gibt, das Festival in Planten und Blumen, Hamburg Open Air, gab es ja auch immer wieder Sachen, wo man dachte, es ist eigentlich ein wahnsinnig schöner Samstagnachmittag, warum spielt der Typ so krasse, verrückte Sachen auf der Bühne? Aber die Leute sind geblieben, die Leute fanden es cool. Also da war immer, die Offenheit war da, ja. Oder ist immer noch.
Ja, ja, das ist ja auch ein Anliegen. Also, dass man eben dort eben auch, klar, ein paar Namen brauchst du, dass die Leute sagen, oh, da will ich hin, denn der spielt oder die spielt. Aber da wirklich auch Krasseres zu präsentieren, war mir immer ein ganz wichtiges Anliegen. Ja.
Hast du eigentlich selber auch mal ein Instrument gelernt und gespielt oder hast auch mal überlegt, auf die andere Seite zu gehen als Musikerin?
Nee, habe ich nicht. Ich bin leider sehr früh in diesen entsetzlichen Mühlen des früheren Klavierunterrichts versackt und
klassischer
Klavierunterricht und nie irgendwie eine Freiheit, so dieses Spielen mit selbst, also improvisieren, so das ist irgendwie, das hat sich bei mir da nie vermittelt und das habe ich dann in der Bewegung, ja, umgesetzt. Und ich habe sehr viel gesungen, auch in Chören. Und da muss ich gestehen, dass mir Amateurchöre, also entweder wurde es mir zu poppig, ja, das Repertoire, dann hatte ich keine Lust mehr. Oder das Verhalten meiner Mitstreiterinnen auf der Bühne ist mir einfach auf die Nerven gegangen. Dann, Mutti mal eben zuwinken, da kann ich in Grund und Boden versinken. Also dafür habe ich natürlich zu viel mit professionellen Künstlerinnen zu tun. Und das schaffe ich nicht. Da stehe ich, dann möchte ich dann sofort auf der Bühne mich wegbeamen. Und es war Grund für mehrere Chöre, die zu verlassen. Also das war, tut mir leid, aber... Ne? Und wenn dann irgendwie so der Chorleiter sagt, jetzt komm Antje, unsere Antje, die singt jetzt das Solo. Und es war eine super Antje Mütter, war eine fantastische Soul-Sängerin und Musiklehrerin. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht.
Ja, vielleicht professionalisiert sich sowas ja heutzutage alles. Dank Instagram und TikTok sind alle Kids heute schon leinwandtauglich. Als Teenager können sie schon präsentieren und sich vermarkten, man weiß es nicht.
Aber das war so, das hat mich wirklich geprägt. Also da, nee. Und ich habe einfach viel gehört. Also ich höre immer noch gerne und ganz unterschiedliche Sachen.
Das ist auch was ich mir aufgeschrieben habe. So, du bist einfach... Das hat sich vom Teenager-Sein bis heute durchgezogen. Du bist einfach richtiger Jazz-Fan. Und das merkt man ja auch, wenn man dir zuhört, wenn du von Konzerten sprichst. Und diese Jazz-Leidenschaft, die lässt einen dann ja auch weitermachen, wenn man irgendwie Trouble hat und irgendwie gar nicht so viel Geld verdient. Was weiß ich. Es gibt ja viele Sachen, die man kennt als Produzentin. Als vor allen Dingen in Locations wie Kampnagel und so, die so unprofessionell waren in den 80ern.
Ja, sie waren gar nicht unprofessionell. Nee? Gar nicht. Also wir haben zwar alles gemacht, also wenn es nötig war, auch mal eben schnell die Klos geputzt, wenn sie dreckig waren. Und wir haben wirklich tagsüber das Büro gemacht, dann haben wir abends Tickets verkauft und einer hat die Veranstaltung durchgeführt. Also wir waren ein winzig kleines Team und wir haben praktisch rund um die Uhr gearbeitet und hatten aber natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Und wir haben damals über 200 Veranstaltungen im Jahr gemacht und die waren professionell durchgeführt. Also
ich wollte auch gar nicht dir da auf den Schlips treten.
Nee.
Aber zu heute sozusagen unprofessionell, dass es damals...
Nur heute ist es einfach eine Riesenmaschinerie. Ja. Also man konnte das natürlich, das ist auch irgendwann, musst du das auf eine mittelfristige Ebene schaffen, ja, und musst du das vergrößern. Du kannst dich auch nicht 20 Jahre lang so auspowern, das schafft ja keiner, ist auch nicht anzustreben, ja. Aber es war erstaunlich stringent damals organisiert. Natürlich dadurch auch sehr effektiv.
Ist es eigentlich, Kampnagel hat ja auch eine gewisse Tradition. Ich weiß nicht, musstet ihr in den 80ern wirklich noch wie gesagt, also genau, wir haben über die Kräne gesprochen, aber musstet ihr noch so Hallen freiräumen? Musstet ihr noch so, habt ihr Bühnen erst ermöglicht oder gab es die Infrastruktur schon?
Im Groben gab es die Infrastruktur schon, aber natürlich nicht so zentralisiert. Also jede Halle hatte ihr eigenes Foyer. Das war natürlich auch ganz charmant. Wir hatten ja auch eine Gemeinschaftsnutzung mit Neumeier, hat in der K6 damals seine Ballettaufführungen gemacht. Nein, was wirklich eine Herausforderung war, war damals das Gelände. Das war ja ein riesengroßer Park, eine lehmige Kuhle. Also da standen Pfützen und dann in der Ecke hat Muck Derksen auch seine Lehmbauten-Workshops jedes Jahr gemacht. Und wir haben Kinderprojekte gemacht. Das war wirklich ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Ja. Es gab diese ganze Bebauung ja nicht. Also die Hallen wirkten auch in diesem Stadtteil einfach damals riesengroß und heute siehst du sie gar nicht mehr.
Kamnagel war immer sehr politisch auch schon früher, oder?
Ja, das Schauspielhaus war schon sehr politisch in der Zeit, also zum Teil auch kollektive Intendanz und solche Geschichten. Und also man hat sich da sehr, man war da sehr bewusst und dann gab es eine Zeit, gab es auch in den Hallen die Ausstellung zur Arbeiterbewegung in Hamburg und da aus dieser Ausstellung hat sich dann das Museum für Arbeit gegründet.
Auch nicht.
Sollen wir mal noch ein bisschen weiter zurückgehen? Weil ich habe ganz viele Fotos gefunden, wo man sieht, dass du natürlich auch schon viel Zeit in Afrika verbracht hast. In Tansania warst du ja, glaube ich.
Mhm.
Und ich glaube, ich wüsste auch gern, was es damit auf sich hat. So wie es da, weil du hast ja eine Weile auch dort gelebt. Und wie kam das dann und wie lange warst du da?
Ich muss kurz ausholen. Meine Großeltern haben in Tansania gelebt, von 1925 bis 1935. Meine Mutter ist in einem Wäschekorb dahin gekommen, aufs Schiff getragen und dann hat sie die ersten 10 Jahre ihres Lebens dort verbracht. Ab 5 Jahren in einem Kindergarteninternat.
Moment, ganz kurz, sie ist eingeschmuggelt worden?
Nicht eingeschmuggelt. Die lag im Wäschehund über ein Vierteljahr.
Ach, das war das Transportmittel?
War das Transportmittel. Man ging so aufs Schiff.
Ach so, okay.
Man ging aufs Schiff.
Von Hamburg nach Dar es Salaam?
Ja, von Genua. Ah,
1925.
Wow. 1925.
Ja.
Und dann kam im Zweiten Weltkrieg, sind meine Großeltern zurückgekommen, ihre Kinder damals schon in Deutschland, also ab 35 waren mein Onkel, meine Mutter hier in Deutschland im Internat, ihre Eltern waren weiter in Afrika. Und so hatte ich sozusagen einen familiären Background. Ja. Bin auch, meine Großmutter hat dann mit uns gelebt in Hamburg und das war natürlich irgendwie so. Es hatte so zwei Schneide. Also einmal war es mir immer etwas, was immer tolle, spannende Geschichten von ihr zu hören. Das andere war dann, je älter ich wurde, auch irgendwie so koloniale Vergangenheit. So, das fand ich dann auch etwas despektierlich und hatte ich schon meine Schwierigkeiten mit und habe mir dann meinen ganz eigenen Weg gesucht, weil es war irgendwie, hat mich immer gelockt und das war dann die Musik und der Tanz. Ja, die afrikanische Musik und der Tanz und das hat mich so begeistert und ich habe dann Mitte der 80er angefangen, den Kontinent zu bereisen, also vor allem Ostafrika. Und da kam mir ein Kollege aus, da war ich auch schon in Kampnagel, und da kam dann Christoph Borkowski von Piranha auf mich zu und sagte, du fährst nach Tansania und du fährst vor allem nach Sansibar. Ich habe da einen Kontakt zur ehemaligen Mitarbeiterin der Deutschen Welle und wir sollen da eine Consultancy machen, wie man mit Musik, Kultur, Tourismus ankurbeln kann. Und dann bin ich nach Sansibar gefahren und stand dann bei Mariam Hamdan im Büro und habe gesagt, hier ist ein Brief von Christoph und ihr habt darüber geredet und so. Und hat sie gesagt, ja. Und schlussendlich bin ich mit einer Einladung vom Präsidenten von Sansibar, das ist ja wie Bayern, also es ist eine Republik in der Republik, nach Hause gefahren. Und wir sind dann ein Jahr später mit 4 Leuten nach Sansibar gefahren und wurden 2 Wochen durch die Insel geführt und haben alle Musikerinnen und Musiker, alle Künstlerinnen und Künstler, die auf der Insel aktiv sein, kennengelernt und haben dann so zusammen mit noch einem englischen Musiker, mit Lou Edmonds, haben wir dann also so eine Consultancy geschrieben. Und dann habe ich die auch immer weiter betreut. Wir haben die dann hingeschickt und dann habe ich meinen nächsten Urlaub wieder da gemacht und habe dann gesagt, ich will jetzt mit euch drüber reden, habe dann festgestellt, dass keiner Mensch hatte die gelesen. Und dann habe ich sie gezwungen, das Ding zu lesen und mit mir zu diskutieren. Und im Endeffekt war ein erstes Festival 1994, ein Musikfestival, was dort stattgefunden hat. Und ich habe hier in Hamburg Gelder aufgetrieben und bin dann bei der damaligen Kultursenatorin und beim damaligen Bürgermeister, das war Herr Foscherau und Frau Weiß, die Kultursenatorin. Und dann haben sie sich gegenseitig ausgespielt. Ja, wenn Christina 10.000 gibt, hat der Herr Foscherau dann gesagt, dann gebe ich auch 10.000 drauf. Und dann hatte ich also 20.000 DM und bin mit Tuten und Blasen da runtergefahren.
Da haben dann heimische Künstler quasi sind da aufgetreten?
Ja, heimische Künstler sind dort dann aufgetreten. Eins wusste ich durch diese Consultancy. Ich musste hier in Deutschland oder in Hamburg Künstler suchen, die absolut keine Verstärkung brauchen. Mhm. Weil das war alles so desolat. Das war so desolat damals. Das ging gar nicht. Also habe ich gedacht, Tuten und Blasen ist prädestiniert. Wir hatten auch eine lange Geschichte miteinander. Und,
Tuten und Blasen, erzähl noch mal ganz kurz, wer das ist.
Tuten und Blasen ist eins der linksradikalen Blasorchester, die jetzt 50 werden, glaube ich.
Ja.
Ja, so sind wir dann darüber gefahren und haben auf Sansibar musiziert. Mehrere Konzerte.
Ging das über mehrere Jahre dann auch,
dass ihr das gemacht habt? Nee, das Festival hat sich so nicht weiterentwickelt. Daraus wurde dann das SIF, das Sansibar International Film Festival, mit Musikprogramm, ganz später dann Sauti Sabusada Festival, was englischer Hand ist, und diese Musikschule entstand 2002, die Dau Countries Music Academy, als eine Stätte, wo traditionelle Musik unterrichtet wurde, und die hat ein amerikanischer Hotelier, der dort ansässig ist und der sehr viel für die traditionelle Kultur auf Sansibar gemacht hat, der hat sie gegründet zusammen mit einer deutschen Musikerin, und die wollte dann irgendwie Studiensemester in Ägypten einlegen, und da kam ich dann ins Spiel.
Ich habe mich gefragt, wie klingt Sansibar? Klingt das, vielleicht ist das etwas sehr Abstraktes, aber wenn man so wie du das Land bereist, was hört man da? Was macht diese Musik und die Kultur aus?
Sansibar ist ganz arabisch und es ist arabische Musik. Also es ist der sogenannte Tarab, der eigentlich aus Ägypten kam und über den Sultan Bargash, das ist der Bruder von Frau Salme, die Prinzessin von Sansibar, die hier in Hamburg gelebt hat, wurde diese Musik dort eingeführt. Und dann gibt es die, sage ich mal, strenge arabische Version, die Tarab Orchester. Das ist Streichersatz, Bratsche, Kontrabass, Akkordeon, Ud und Kanun. Und dann gibt es diese gleichen Songs in etwa in eher afrikanischer Tradition. Und dann nennt man das Kidumbak. Und das sind manchmal die gleichen Lieder, aber die werden dann einfach anders orchestriert. Kidumbak wird gespielt mit einem Seifenkistenbass und viel Perkussion und auch Geige und Gesang.
Ja, das macht die Faszination, klar, dieser Musik aus, dass da die arabische Welt reinkommt, dann die ostafrikanische und andere Stile, über Jahrhunderte alte Handelsrouten natürlich.
Ja, und was entscheidend ist, also was natürlich auch wahnsinnig spannend ist, die Frauen spielen, die Sängerinnen spielen da eine ganz wichtige Rolle. Also Siti Binti Saad, es gibt schon Plattenaufnahmen Ende des 19. Jahrhunderts von Siti Binti Saad, die sie in Indien gemacht hat. Und dann gab es auch noch zu meiner Zeit eben eine legendäre Sängerin, Bi Kidude, die wahnsinnig offen gelebt hat, geraucht hat, getrunken hat, und eine fantastische Frau, die 113 wahrscheinlich, also man weiß es nicht genau, aber sie weit über 100 Jahre geworden ist, alt geworden ist. Und ja, die bis zu ihrem letzten Atemzug hat die noch gesungen. Da gibt es auch tolle Dokumentarfilme über sie und so. Es war eine richtig, richtig spannende Frau, ganz tiefe Stimme und
ich wollte gerade sagen, die muss jetzt immer dafür herhalten, dass Rauchen und Trinken gut ist und dass das alt macht.
Nein, sie war einfach so, sie hat sich, dann hieß es irgendwann mal, sie sei zu alt zum Singen, und dann hat sie Hip-Hop-Formen gesucht, ist in die Studios gegangen, also die hat sich dann auch richtig gewehrt, ja. Und einer der Dokumentarfilme über sie heißt As Old As My Tongue. Und die war tough, richtig tough. Mhm.
Für die richtigen Sachen, die einem im Blute liegen, ist man vermutlich nie zu alt. Ich denke mal, das trifft ja auch auf dich zu, die du jetzt aufhörst im Jazzbüro, aber weiterhin der Kunst in Hamburg erhalten bleiben möchtest.
Ja, ich finde, Alter ist eine Frage der Einstellung. Also ganz, natürlich, ich weiß nicht, eine Nacht durchmachen ist, stecke ich nicht mehr so schnell weg. Ich mache es aber auch gar nicht mehr. Also so, ist nicht so mein Ding. Aber ich habe das immer wieder erlebt. Also ich hatte auch, wenn ich mal die Töchter von Freundinnen bei mir gelebt haben, die dann irgendwie nach einem Arbeitstag irgendwie sagten, ich kann nicht mehr. Und ich bin dann so, hey, kommst du jetzt mit und gehst jetzt mit mir ins Konzert? Und ich bin da schon zäh. Also, und das bin ich auch nach wie vor. Aber ich nehme mir auch mehr Auszeiten. Die brauche ich einfach auch.
Ja, was ein Jazz? Also ich merke das manchmal, dass vielleicht, glaube ich, das noch mehr bei instrumentaler Musik, die Jazz ja meistens oder oft ist, dass man so wahnsinnig gut abschalten kann. Das kann man natürlich bei anderer Musik auch, aber im Jazz, wenn du so richtig auf einmal merkst, du hast gerade eine Minute, warst du völlig weg. Du warst völlig in einer anderen Sphäre. Und das finde ich so, das macht Jazz oft so entspannt.
Ja, wobei im Jazz interessiert mich zum Beispiel auch gerade diese Grenzgänger. Also so
ja,
dieses,
mich auch.
Also so, wo es wieder neue Formen gibt. Also wenn du mich mit dem klassischen amerikanischen Songbook und so, also es ist natürlich, wenn es gut gespielt ist, ja, dann ist auch das gut. Aber da kannst du mich nicht so hinterm Ofen hervorlocken. Also ich lebe da wirklich in der Jetztzeit. Ich finde auch gerade die ganzen Strömungen des europäischen Jazz total spannend. Also nichts gegen Amerika. Aber da heißt es für mich wirklich nicht America First.
Ja.
Also,
nee, absolut.
Ich freue mich zum Beispiel, denke mir unbedingt, dass ich am Montag mal bei Nils-Peter Mollwehr reinschauen muss.
Absolut. Ja, ganz wichtig.
Das habe ich mich jetzt öfter gefragt, das Thema, und da dachte ich mir, das muss ich dich auch mal fragen. Jetzt gab leider so viele kulturpolitische Aussagen, ist gar nicht in Hamburg, sondern auf Deutschland bezogen, zur aktuellen Situation und das zum Teil auch vom Deutschen Kulturrat, dass Aussagen gab, dass man davon abrät oder dass man jungen Musikern nahelegt, sich zu überlegen, eine Karriere im Kreativbereich anzustreben. Und ich habe ganz viel darüber nachdenken müssen, weil ich ja auch zum Teil manchmal Workshops gebe und Jugendliche und junge Erwachsene da unterrichte. Und du als jemand, der ja auch oft an unterschiedlichen Stellen gearbeitet hat und auch nie, eben du hast diese Beamtenkarriere ja ausgeschlagen. Das ist ja so ein wirtschaftlich gesehen ein eher so ein sicherer Hafen, in den man da gehen könnte, und hast immer für dich auch gesagt, nee, es gibt aber was anderes, wo ich mich sehe. Was würdest du denn solchen Aussagen heute entgegnen?
Na, ich würde immer dazu raten, da den Neigungen und diesen Ideen auch nachzugehen. Und dann muss man halt andere Konstrukte finden. Dann muss man eben auch nebenbei unterrichten oder solche Sachen machen. Ich meine, wenn wir diesen Glauben in die kreative Kraft, wenn wir dem nicht mehr nachgehen können, wenn wir dem nicht mehr begegnen können, dann sehe ich, dann wird's echt haarig.
Man muss es wollen. Das ist
man
das
muss
Wichtige.
Es wollen.
Man muss es unbedingt wollen. Es gab diesen Jazzmusiker, ich habe leider vergessen, wer es war, der gerade gesagt hat, immer wenn ihn Leute fragen, soll ich das machen, soll ich versuchen, eine Karriere aufzubauen, sagt er, nein, mach's nicht. Und wenn die Leute dann es doch machen, dann sagt er, dann haben sie den Willen.
Ja, das
wenn sie
ich
halt
genauso.
Wirklich Bock drauf haben.
Das muss jeder selber rausfinden, ob er das wirklich will, weil es gibt genug Hürden, über die man drüber muss. Aber einfach, wenn dieser Wille da ist. Und ich finde, diese Aussage, die darin enthalten ist, dass man Leuten quasi davon abrät, ich meine, überdenken tut das sowieso jeder oft genug. In der Aussage ist ja auch enthalten, dass es besser ist, was Sicheres zu suchen und so in Anführungszeichen lernt was Ordentliches und dann läuft das alles. Aber was für eine Gesellschaft schafft man denn damit?
Genau. Also mein Vater war ehrbarer Hamburger Kaufmann und hätte sich sehr gewünscht, wenn ich eine Bankerin geworden wäre. Ja. Oder Rechtsanwältin oder irgendwie sowas. Aber er hat das dann auf seine alten Tage absolut verstanden.
Kam der viel auf Konzerte, die du organisiert hast?
Nee, nicht. Mein Vater ist 87 verstorben. Da war ich noch gar nicht so sozusagen in dem Bereich gesettelt. Es gab einen großen Altersunterschied zwischen meinen Eltern. Meine Mutter hat sich ganz viel angeschaut und würde das heute auch noch tun. Aber sie lebt jetzt im Kreis Warendorf, das ist ein bisschen weit, aber die das nach wie vor total verfolgt und die auch jetzt gesagt hat, wie, du hörst auf, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, Mücke ohne Jazzbüro, das geht gar nicht. Und dann habe ich ihr das erklärt und habe gesagt, du, ich bin ja in meinem Leben schon ein paar Mal gesprungen und ich möchte eigentlich, ich möchte mich nicht zerreiben Und ich springe jetzt einfach nochmal, weil in 5 Jahren wird es vielleicht schwierig.
Ja.
So, ja. Und natürlich, ich kriege wirklich keine Rente. Also ich muss neue Projekte finden. Ja? Also meine Rente ist lächerlich, die es irgendwie ab Dezember gibt. Also ich muss neue Projekte finden, aber ich werde auch neue Projekte finden. Also diese Flexibilität und das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich diese Zuversicht. Also wenn man die nicht hat und wenn man ein bisschen, wenn man doch eigentlich das Glas immer halb leer sieht und nicht halb voll. Und wenn man nicht auch Mut hat, da ins Leere zu springen und zu sagen, Katzen fallen immer auf ihre Füße. Und ich finde schon was und das wird mich auch wieder neu tragen und begeistern. So, das ist in meinem Leben eben öfter passiert. Und diesen Drive, diesen Mut muss man schon haben, sonst wird es schwierig. Also wenn man dann irgendwie immer sagt, ja, aber ich bin so schlecht bezahlt. Und eigentlich so es gibt sehr viele Menschen im Moment, die selber mit ihrer Opferrolle kämpfen.
Ja.
Und wenn man die hat, ist man als Künstlerin echt schlecht beraten.
Ja.
Oder in diesem Kreativen.
Ja, weil man nimmt das ja dann auch irgendwie mit auf die Bühne. Und ja, da gehört das eigentlich nicht hin. Also man kann sowas natürlich immer emotional in der Musik irgendwie wiedergeben, aber alles andere.
Ich glaube, da haben wir noch viel Nachholbedarf. Aber deshalb, glaube ich, jeder, der Kraft hat in sich und gesagt hat, yeah, würde ich sagen, versuch's.
Ja.
Ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Es sei denn, Stefanie Lottermoser hat noch etwas.
Die Zeit ist so schnell vergangen. Ich fand's so spannend.
Total.
Wir machen einfach nochmal eine Folge mit dir.
Gerne.
Absolut. Jedes Jahr, eigentlich jedes Jahr im Herbst, finde ich.
Mal gucken, wo ich jetzt lande. Also ich habe so ein paar Ideen, aber ich weiß es noch nicht genau.
Wir sind gespannt. Wir verfolgen das. Wir
alles
geben
Gute
Updates.
Auf jeden Fall für alles.
Danke.
Und auch, ich glaube, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange in Hamburg, aber es ist toll, dass es Leute wie dich gibt, die so viel tun für so eine Jazzszene, weil da gibt es ja auch immer sehr viele unterschiedliche Strömungen und Musiker sind ja auch manchmal krasse Einzelkämpfer und der will nicht mit dem und der mit dem und es ist total schön, wenn es Leute gibt, die das so einfach aus größter Überzeugung zusammenbringen.
Ja. Soll sich auch wirklich jeder drin wiederfinden,
ja.
auch die Musiker, die Musik vertreten, auf die ich überhaupt nicht stehe.
Das ist jetzt wirklich das perfekte Schlusswort.
Wir haben unsere Frage vergessen.
Wir haben unsere Frage vergessen, das gibt's doch gar nicht.
Du hast sie dir ausgedacht und ich musste jede Folge
dran. Das ist mir überhaupt nicht mehr in den Sinn gekommen. Steffi, willst du mal sagen, was du bist? Welches Instrument bist du, Steffi?
Oh, ich war noch gar nicht so weit. Das ist mir selber
ich auch nicht.
Das ist
überhaupt
mir
nicht
vielleicht
so weit.
Weiß Mücke, welches Instrument sie ist.
Ich sage mal, mir fällt es gerade ein, weil wir über afrikanische Musik sprechen. Ich wäre gerne eine Kalimba, ein Daumenklavier. Das ist ein wunderschönes Instrument. Es hat einen Klang, der einen völlig wegträgt, den man in verschiedensten Kontexten nutzen kann, wenn man mag. Und es ist so handlich und klein und ein schönes geschnitztes Holz, es liegt gut in der Hand, es ist so elegant. Ich glaube, ich bin nicht ganz so elegant und klein und sanft wie eine Kalimba, aber ich nehme es mir vor.
Ich glaube, ich bin eine Bassklarinette. Die liebe ich sehr.
Was macht die aus und was ist die Parallele mit dir?
Ich stehe einfach wirklich auf die dunklen Töne. Und ich finde, die ist so facettenreich. Und dann käme die Tuba.
Sehr deep, sehr tief beide.
Ja, aber die Tuba, also beides hat so ein bisschen so einen Rhythmus und es hat aber auch so viel Lyrik. Und das mag ich so. Du kannst damit sehr, ja, Rhythmus und Lyrik das verbinden.
Ja, schön.
Das ist schön. Inspiriert dadurch, ich wollte ja ursprünglich, bevor ich Saxophon gelernt habe, Posaune lernen. Das hat aber irgendwie niemand verstanden. Das war dann, glaube ich, für so ein 13-jähriges Mädchen irgendwie nicht die nächste Wahl. Und ich habe dann auch zu schnell mich in das Saxophon verliebt. Aber ich mag Posaune immer noch sehr gerne. Und deswegen nehme ich dann heute, glaube ich, einfach die Posaune in Erinnerung an mein 13-jähriges Ich.
Das ist doch ein schönes Orchester. Irgendwie Bass, Klarinette, Posaune und Kalimba.
Sollten wir machen. Wir denken uns einen guten Namen aus. Mücke wird sicherlich auf Kiswahili uns eine schöne Wordkreation uns mitgeben.
Genau. Ach, jetzt noch?
Weiß ich nicht.
Nö.
Wie ist dein Kiswahili, die ostafrikanische?
Mein Kiswahili ist very basic. Also ich sage jetzt einfach Tutanana Badai. Auf bald.
Das ist schön. Auf bald. Danke.
Danke, Mücke. Tschüss.
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 Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.